Ja, wir sind in Sprüche Kapitel 5. Ich bete noch mal kurz. Jesus, bitte nimm du jetzt dein Wort und sprich zu unseren Herzen. Hilf du uns, wach zu sein und aufmerksam zu hören auf das, was du uns zu sagen hast, Herr. Denn dein Wort ist Leben. Deine Worte haben Kraft, uns weise zu machen zur Rettung, die in Christus Jesus ist. Es gibt nichts Wichtigeres als deine Worte. Ja, so viel gehört, so viel gesehen, so viel aufgenommen, ganze Woche über. Herr, hilf du uns, aufmerksam zu sein auf dein Wort, was du zu sagen hast heute Morgen, dass es wirklich in unsere Herzen hineinfällt, als guter Samen in gute Erde und Frucht bringt. Danke, Herr, dafür. Amen. Sprüche 5. In diesem Kapitel warnt der Vater den Sohn vor der fremden Frau. Wir haben uns letztes Mal befasst damit, was das bedeutet, dass es eine geistliche Bedeutung hat, eine Verführung, eine Verführerin, die uns abbringen will von dem Pfad des Lebens, von dem Weg des Lebens, auf den uns der Vater führt. Letztendlich die Welt, die uns ins Verderben reißen will, die im ersten Moment süß wie Honig ist und dann aber große Bitterkeit nach sich zieht. Erst weich und dann hart. Bei Gott ist es genau andersrum. Ja, es kann am Anfang ein bisschen hart sein. Und es bringt so manches Schwere mit sich, als Kind Gottes durch diese Welt zu gehen. Gott hat uns nicht einen Rosengarten versprochen, hier auf Erden. Das Leben ist kein Ponyhof, um mal ein paar Sprichwörter zu verwenden. Aber er hat uns eine unbeschreiblich wunderbare, herrliche Ewigkeit versprochen. Er warnt uns vor dem schnellen Glück, vor dem schnellen Geld, vor der schnellen Erfüllung in der Sünde. Aber es hat auch einen ganz realen Hintergrund. Es geht auch um die Beziehung zwischen Mann und Frau in dieser Welt. Und der Vater warnt den Sohn auch davor, vor der fremden Frau. Wir haben gesehen, dass es eine doppelte Bedeutung hat. Einmal darin, dass es natürlich um eine Fremde, also nicht die eigene, geht. Dass Gott möchte, dass wir unsere eigene Frau haben als Männer und dass die Frauen ihren eigenen Mann haben. Die Ehe, die Hochzeit und die Ehe ist so wichtig in Gottes Augen. Es ist Gottes Schöpfungsordnung. Er hat das so geschaffen und eingerichtet. Es ist weise. Er hat alles gut gemacht. Er hat alles weise eingerichtet. Die Ehe gehört zu Gottes guter Schöpfungsordnung. Und sie wird bestätigt von Jesus. Auch er bestätigt das und der Heilige Geist, der durch Paulus gesprochen hat, bestätigt das. Die Ehe ist Gottes gute Einrichtung. Und die Ehe ist eben auch ein Sinnbild, ein Symbol, ein sichtbares, erlebbares Symbol. Es ist ein Gleichnis, was über die Ehe, über die Beziehung zwischen Mann und Frau hinausweist. Gott selbst nimmt die Ehe als Gleichnis für sich in Anspruch. Es ist sozusagen, dass er die Ehe geschaffen hat, ist ein Teil seines Ebenbildes. Er hat ja den Menschen nach seinem Ebenbild geschaffen. Mann und Frau. Ein Mann, eine Frau, die zusammen eins sein sollen. Es ist ein Spiegelbild, ein Gleichnis, ein Ebenbild seines Wesens, seines Charakters. So ist Gott. In der Ehe kannst du Gott erleben, erfahren. Und wenn du eine Ehe führst mit Gott im Zentrum, dann ist es was Herrliches, was Wunderbares. Auch wenn du nicht von morgens bis abends Schmetterlinge im Bauch hast. Es geht nicht um die guten Liebesgefühle. Die kommen auch und gehen auch mal wieder. Aber wenn Gott im Zentrum unserer Ehe ist, dann bleibt die Liebe. Und dann wird die Liebe größer und stärker und wächst. Und wenn du durch Gottes Gnade es erleben darfst, dass du miteinander als Ehepaar alt wirst, dann wird dieses Gleichnis immer tiefer. Die Ehe ist für Gott wirklich ganz fundamental wichtig. Und deswegen ist eins der Gebote besonders befasst sich mit der Ehe. Es sagt, du sollst die Ehe nicht brechen. So ist die Warnung vor der fremden Frau. Es darf für dich nur eine Frau geben. So wie es für den Herrn nur eine Frau gibt. Wie es für den Herrn Jesus Christus nur eine Frau gibt, die Gemeinde. Nichts anderes. So soll es für dich auch nur eine Frau geben. Und indem du darin lebst, indem du nach Gottes Ordnung wandelst, indem du auch geleitet und geführt und erfüllt durch den Geist Gottes in dieser Schöpfungsordnung lebst, wirst du in Gottes Ebenbild verwandelt, mehr und mehr. Seid ihr als Ehepaar Gottes Ebenbild. Daran wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr euch liebt. Untereinander, so wie ich euch geliebt habe. Es geht um die Liebe. Gott ist Liebe. Und in Jesus Christus wissen wir, dass es um mehr geht als um die Ehe. Es geht um mehr als die Beziehung zwischen Mann und Frau. Viel mehr. Aber durch diese Liebe oder wenn in Jesus Christus begreifen wir noch viel mehr, was eigentlich unsere Ehe dann sein sollte. Geschwister, ich bin jetzt, wir sind 23 Jahre verheiratet. Und manche von euch sind noch viel länger verheiratet, die können da noch mehr Zeugnis von abgeben. Manche sind erst jung verheiratet, manche sind noch gar nicht verheiratet. Und dann gibt es noch viele, viele andere, Geschichten, Lebensgeschichten, wie wir auch vorhin von Yadira gehört haben. Alle die, die vielleicht noch nicht verheiratet sind oder jung verheiratet sind und denken, naja, was soll denn das hier? Ich sage euch, das ist ganz real. Wir haben mit diesen Anfechtungen, mit diesen Kämpfen zu kämpfen. Die fremde Frau ist nichts, was dich nicht betrifft. Es gibt ganz reale Gefahren zu Ehebruch mittendrin in der Gemeinde. Du bist ein gestandener, fester Christ und bist trotzdem nicht davor gefeit. Wie oft haben wir davon gehört, oder leider Gottes, manche von uns haben davon gehört und das manchmal selbst miterlebt. Yadira hat auch davon gesprochen, mittendrin in der christlichen Gemeinde. Männer Gottes, Pastoren, große, angesehene Männer fallen in Ehebruch. Frauen werden darin verwickelt. Und dann ist dieses böse Erwachen. Ich dachte doch, sie wäre ein Vorbild. Ich dachte doch, er wäre ein Vorbild. Und jetzt ist alles zunichte. Und es ist eine große Prüfung für die Gläubigen, wenn das passiert. Glaube nicht, dass du sicher bist davor. Glaube nicht, dass du stark bist. Denn wer meint zu stehen, der sehe zu, dass er nicht falle. Lass dir die Warnung Gottes ins Herz sprechen. Und lass es zu. Dieses Wort, was hier steht, wir haben da am Freitag auch im Männerhauskreis nochmal drüber nachgedacht und irgendwie hat mich das echt nochmal, hat uns das so im Kreis auch echt nochmal so bewegt. Dieser Vers 8. Halte fern von ihr deinen Weg und komm ihrer Haustür nicht nahe. Mach einen Umweg. Vertrau nicht auf deine Stärke. Vertrau auf den Herrn. Lass dich von ihm leiten. Aber sei misstrauisch deiner eigenen, diesem Gefühl in dir, ich hab's drauf. Ich krieg's hin. Sei misstrauisch. Wenn das aufkommt, ich kann das ja. Ich bin doch frei in Christus. Bin doch stark im Herrn. Und Warnungen, gute Wegweisung deines Vaters im Himmel, vielleicht auch deiner Geschwister, in den Wind schlagen. Und dich so an den Rand bewegen, Geschwister, wir tendieren immer wieder dazu, wir fragen, ja, wie weit kann ich noch gehen als Christ? Ne? Was darf ich noch alles? Ne? Was kann ich noch alles machen? Und dann gehen wir so am Rand, ne? Und gucken, wie weit kann ich noch so gehen, bevor ich abstürze? Ne? Und dann bewegen wir uns so am Rand und plötzlich, ohne dass wir das so richtig mitkriegen, bricht der Boden unter uns weg und wir fallen. Geschwister, unser Herz sollte sein, wie gesagt, das, was Yadira auch gesagt hat, die Liebe Gottes sollte uns so erfüllen. Christus sollte uns so erfüllen, dass wir nicht danach fragen, wo, wie weit kann ich noch gehen, sondern unsere Frage sollte sein, wo ist das Zentrum von Gottes Willen? Ich will im Zentrum von Gottes Willen sein. Nicht irgendwo am Rande versuchen, die Grenzen auszutesten, auszuloten. Ich will im Mittelpunkt des Willens Gottes stehen. Wir springen jetzt hinein in Vers 15. Und das eine ist die Warnung vor der fremden Frau. Das andere ist die Ermutigung dazu, deine Ehe zu leben. deinen eigenen Ehepartner zu sehen, wahrzunehmen und dich ihm hinzugeben. Trinke Wasser aus deiner eigenen Zisterne. Und was aus deinem Brunnen quillt, sollen nach draußen verströmen deine Quellen auf die Plätze, die Wasserbäche? Dir allein sollen sie gehören, doch keinem Fremden neben dir. Deine Quelle sei gesegnet. Erfreue dich an der Frau deiner Jugend. Wenn jemand das Gleichnis bis jetzt noch nicht verstanden hat, wird er jetzt ein bisschen konkreter. Die liebliche Hirschkuh und anmutige Gemse. Mit solchen Bildern können wir natürlich nichts mehr anfangen, ne? Aber es gibt ja eine Menge Männer, die ihre Frauen Häschen nennen. Ohne dass diese Frau dann irgendwelche langen Ohren hätte oder so, ne? Damals haben die Menschen, die haben kein Fernsehen, kein Internet gehabt, ne? Die haben mit ihren Tieren gelebt, ne? Wir haben einen viel engeren Bezug zur Schöpfung Gottes gehabt. Die liebliche Hirschkuh und anmutige Gemse. Ihre Brüste sollen dich berauschen jederzeit. In ihrer Liebe sollst du taumeln, immer da. Warum solltest du, mein Sohn, an einer Fremden taumeln und den Busen einer anderen umarmen? Trinke Wasser aus deiner eigenen Zisterne. Wir haben Durst, Geschwister. Menschen haben Durst. Und es geht nicht nur um Wasser. Durst ist sozusagen ein Synonym oder ein Wort dafür, das drückt etwas aus, was wir wirklich brauchen. Wasser brauchen wir Menschen. Ich sag mal, noch größer ist unser Bedarf nach Atemluft. Aber Wasser ist so das Nächste, was wir wirklich so existenziell notwendig brauchen für unser Leben. Na, ohne Wasser kannst du nicht lange überleben. Ein paar Tage und dann spätestens dann bist du hinüber. Wasser ist etwas, was wir ganz notwendig brauchen. Durst ist etwas, was eine existenzielle Not ausdrückt. Wir haben Durst, aber wir haben nicht nur Durst in unserem Körper nach Wasser, sondern wir haben Durst in unserer Seele nach Liebe. Und ich habe irgendwie so das irgendwie versucht, irgendwie in der Vorbereitung dachte ich, was bedeutet das eigentlich? Wonach dürstet uns denn da alles so? Dieser Durst nach Liebe besteht vor allen Dingen darin, dass wir eine große Sehnsucht danach haben, einen großen Durst, ein großes Verlangen danach, nach vorbehaltloser, bedingungsloser Annahme. Das ist eine große Sehnsucht unserer Seele, angenommen zu sein, ohne Bedingung. Du bist da, wie schön. Das ist Liebe. Wir sehen uns nach jemandem, dem ich 100% vertrauen kann. Dem ich mich einfach so sozusagen in die Arme werfen kann. Bei dem ich mich fallen lassen kann. Bei dem ich so sein darf und kann, wie ich bin. Dem ich nichts vorspielen muss. Jemand, der gut mit mir umgeht. Der freundlich zu mir ist. Ich habe so einen Durst, eine Sehnsucht nach Freundlichkeit, dass jemand mich freundlich ansieht, nach Güte. Ich habe ein tiefes Verlangen danach, dass da jemand ist, der mir wohlgesonnen ist, der es gut mit mir meint. Ich habe so eine tiefe Sehnsucht nach Annahme auch da, wo ich Fehler habe. Jemand, der gnädig mit mir ist, der mir vergibt. Er hat so ein tiefes Verlangen nach Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit. Nach jemandem, der treu und zuverlässig ist. Dem ich auch ein Geheimnis sagen kann und er ist verschwiegen. Jemand, der sich mir zuneigt, zugewandt ist. Jemand, der da ist, wenn ich ihn brauche, der hilfsbereit ist, der mir Hilfe gibt. Jemand, der aufmerksam ist, der aufmerkt, der auf mich achtet. Jemand, der mir Geborgenheit gibt, Schutz, ein Zuhause, Heimat, Wärme. Eine tiefe Sehnsucht auch nach Zärtlichkeit, der zart ist mit mir. Ich habe einen Durst, eine Sehnsucht nach Verbundenheit. Ja, in mir ist etwas, was ich verbinden möchte. Aber nicht mit irgendwem. Sondern mit jemandem, der so ist. Ich habe eine Sehnsucht danach, auch anerkannt zu werden, Wertschätzung zu erleben, Lob und Wohlgefallen. Ich habe einen großen Durst in meiner Seele, auch nach Ermutigung und Trost, nach Beistand. Ich habe eine große Sehnsucht, einen Durst danach, nach Intimität, nach Nähe und Vertrautheit. Das ist der Durst meiner Seele, nach Liebe. Ich weiß nicht, ob sich irgendwer, der hier sitzt, davon ausnehmen würde. Das ist tief in unserer Seele, diese Sehnsucht. Wir haben diesen Durst. Und Salomo sagt seinem Sohn, trinke. Es gibt eine Quelle, wo du trinken kannst. Jesus hat das gesagt. Lass uns mal Johannes 4 aufschlagen. Johannes 4. Und wir lesen ab Vers 5, Johannes 4, Vers 5, fangen wir an. Ich trinke auch mal einen Schluck. Wasser dürft ihr alle trinken, ne? Also, was anderes bitte nicht, das geht so auf den Teppich. Johannes 4, Vers 5. Jesus kommt nun in eine Stadt Samarias, genannt Sychar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort eine Quelle Jakobs. Jesus nun, ermüdet von der Reise, setzte sich ohne weiteres an die Quelle nieder. Es war um die sechste Stunde. Also so in der Mittagszeit. Da kommt eine Frau aus Samaria, Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Ich habe Durst, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren weggegangen in die Stadt, um Speise zu kaufen. Die samaritanische Frau spricht nun zu ihm, wie bittest du, der du ein Jude bist, von mir zu trinken, die ich eine samaritanische Frau bin. Denn die Juden verkehren nicht mit den Samaritanern. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du die Gabe Gottes kenntest und wüsstest, wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so hättest du ihn gebeten, und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Die Frau spricht zu ihm, Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Du bist doch nicht größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gab. Und er selbst trank daraus und seine Söhne und sein Vieh. Jesus antwortete und sprach zu ihr, jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Die Frau spricht zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit mich nicht dürstet und ich nicht hierher komme, um zu schöpfen. Er spricht zu ihr, geh hin, rufe deinen Mann und komme hierher. Die Frau antwortete und sprach zu ihm, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann, denn 5 Männer hast du gehabt. Und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Hierin hast du wahr geredet. Die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Ich fand das interessant, diesen Text zusammenzulesen mit diesem Versen. Jesus spricht über die Quelle. Und Salomo spricht auch von der Quelle. Er sagt, behüte über alles andere, bewahre dein Herz, denn aus ihm entspringt die Quelle des Lebens. Er sagt, trinke von deiner eigenen Quelle, Sohn. Was ist diese Quelle? Die Quelle ist das lebendige Wasser der Liebe Gottes, die herausströmt aus einem Herzen, das erfüllt ist von dieser Liebe. Und er sieht diese Frau und er sieht, sie hat großen Durst gehabt. Sie hat großen Durst gehabt. Und da gab es Männer in ihrem Leben, die großen Durst hatten und es war keine Quelle da. Es fehlte an Wasser. So sind ihre Ehebeziehungen alle kaputt gegangen. Und sie ist so entmutigt und enttäuscht, dass sie ja, jetzt mit dem Mann, mit dem sie zusammenlebt, gar keine Ehe mehr eingegangen ist. Sie lebt mit ihm zusammen. Sie hat immer noch diesen Durst nach Liebe. Aber ist immer noch ungestillt. Obwohl sie mit diesem Mann zusammenlebt. Und Jesus sagt, es gibt aber eine Quelle lebendigen Wassers, von der du trinken kannst, ja noch mehr. Wenn du von diesem Wasser trinkst, dann wird dein Herz selbst zu einer Quelle. Und die Frau kommt auf den Geschmack. Sie begegnet diesem, von dem dieses Wasser ausgeht. Er spricht zu ihr und sie saugt das auf. Sie merkt, das ist das Wasser, was meine Seele wirklich, den Durst meiner Seele wirklich stillen kann. Und so ist es auch. Wir haben diesen Durst und er hat das Wasser. Es ist sein Geist, den er in uns hineingießt. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, sagt Paulus Römer 5. Das ist das Wasser, was meinen Durst nach Liebe wirklich stillt. Es ist eben nicht der Ehepartner. Er kann diesen tiefen Durst nicht wirklich stillen. Es kann nur der Herr. Es kann nur Gott allein. Er kann den Durst meiner Seele nach Liebe so stillen, dass in mir selbst eine Quelle entsteht. Und dann, Geschwister, dann werde ich anderen Wasser geben, die Durst haben. Ich werde anderen von diesem Wasser geben können. Die Liebe Gottes fließt durch mich hindurch. Ich werde anderen dieses Angebot machen. Du kannst Wasser des Lebens empfangen in dir. Du kannst Jesus empfangen in dir. Er kann diesen Durst deiner Seele voll ausfüllen. Ich möchte dich ermutigen, wenn du heute hier bist und du hast einen Durst nach Liebe. Vielleicht bist du auch enttäuscht über deine Ehe, weil dein Ehepartner dir nicht das gibt, was du dir wünschst. Weil du nicht das empfängst, wovon ich gesprochen habe, diese Liebe. Diese vorbehaltlose, bedingungslose Annahme. Du findest es nicht bei deinem Ehepartner. Stattdessen hast du den Eindruck, dein Ehepartner, er ist durstig. Er will dich nur aussaugen. Dabei hast du selber nichts. Komm zu Jesus heute. Jesus sagt in Johannes 7, kommt zu mir, alle, die ihr durstig seid, und trinkt. Kommt zu mir. Lasst euch erfüllen von dem Geist der Liebe, dem Geist Gottes, dem Geist Jesu. Er will euch euren Durst stillen in euch, sodass ihr erfüllt von der Liebe Gottes Menschen seid, die tatsächlich den Durst von anderen stillen können, auch von deinem Ehepartner. Dann gehst du mit einer ganz anderen Perspektive heute zurück in dein Haus. Du gehst nicht mit der Perspektive zurück, ach, das ist alles so anstrengend und jetzt will er schon wieder und sie will schon wieder oder was weiß ich, ne? Was will sie denn schon wieder von mir? Und ah, nein, Stefan. Ich denke an alle Lebensbereiche, okay? Ja, auch Sex, ne? Er will schon wieder Sex, scheiße. Ich will aber nicht. Ich habe nichts zu geben. Und du ziehst dich zurück, du schottest dich ab. Ne? Du willst ja nicht unfreundlich sein, du bist aber nicht so direkt, ne? Aber so indirekt, man spürt es doch als Ehepartner, dass man zurückgewiesen wird. Und dann wird der Durst noch umso mehr, umso größer. Und der Konflikt ist vorbereitet. Und es kracht. Und Ehen gehen kaputt, Geschwister. Ehen, christliche Ehen gehen kaputt, weil wir nicht satt sind, weil wir nicht, unser Durst nicht gestillt ist nach Liebe in dem, der wirklich unser Herz erfüllen kann mit Liebe. Der in uns eine Quelle sprudeln lässt, sodass wir den Durst unseres Ehepartners stillen können. Wir gehen zurück zu Sprüche 5. Trinke Wasser aus deiner eigenen Zisterne und was aus deinem Brunnen quillt. Sollen nach draußen verströmen deine Quellen auf die Plätze, die Wasserbäche? Der Vater sagt dem Sohn, Gott sagt uns, in deiner Ehebeziehung, wenn du nicht Liebe empfängst von deinem Ehepartner, wenn du nicht bei ihm suchst, bei ihm auch trinkst, wenn du all das, was ich gesagt habe, nicht bei ihm suchst und findest, bei deinem Ehepartner, dann kannst du schuldig werden daran, weil dein Ehepartner dann anfängt, das, was er an Liebe empfangen hat von Gott, zu verströmen nach außen hin zu jemand anders. Wenn du nicht bei deinem Ehepartner all das suchst, wovon ich gesprochen habe, Zuneigung, Zärtlichkeit, Aufmerksamkeit, Geborgenheit, Wärme, Verbundenheit, Anerkennung, Wertschätzung, wenn dir das nicht für dich oberste Priorität hat in deinen menschlichen Beziehungen, das bei deinem Ehepartner zu suchen und von ihm zu empfangen. Auf die Art und Weise, wie er es dir gibt, okay? Wenn du stattdessen deine Wertschätzung woanders suchst, bei deinem Chef zum Beispiel. Es gibt Leute, die sind mit ihrer Firma verheiratet. Und die suchen das, was sie, na, wo sie Liebe, na, Liebe als umfassendes Konzept, sie zerteilen das. Okay, Sex kriege ich bei meiner Frau, aber Wertschätzung und Anerkennung suche ich bei meinem Chef. Das funktioniert nicht. Wir empfangen von Gott Liebe und wir wollen das weitergeben. Wir sind Menschen, die auch lieben wollen, von dem aus etwas ausgeht. Und wir wollen beschenken. Aber wenn du als Ehepartner das Geschenk nicht annimmst, dann treibst du den Ehepartner dazu, seine Geschenke an jemand anders zu verteilen. Und das kann eine Frau oder ein Mann tatsächlich auch in den Ehebruch treiben. Muss nicht. Es ist kein, sozusagen kein Muss, ne? Es ist immer auch nochmal die eigene Entscheidung, ob ich, wenn ich meinen Ehemann oder meine Ehefrau nicht beschenken kann mit Liebe, dass ich trotzdem treu bleibe meinem Herrn und dann auch meinem Ehepartner. Und das dann im Leiden geduldig ertrage und tatsächlich auch andere mit Liebe beschenke, ohne die Ehe dabei zu brechen. Aber es steht eine Ehefrau, wisst ihr, die steht in großer Gefahr, wenn der Ehemann nicht sich Zeit nimmt, um ihre Wertschätzung zu empfangen, ihre Liebe, ihre Zuneigung, ihre Geborgenheit, dann entsteht eine Situation, wo der Nachbar vielleicht, der einsame Nachbar, na, auf einen Kaffee vorbeikommt und sein Herz ausschüttet, welche Sorgen und Nöte sind. Und sie kann ihm diese Geborgenheit geben. Und plötzlich ist die Ehe kaputt. Gib deinem Ehepartner eine Chance, dass er dich lieben kann. Gib ihm die Möglichkeit, öffne dich ihm. Lass es zu, dass dein Ehepartner um deinen Mangel und um deinen Durst weiß. Trinke Wasser aus deiner eigenen Zisterne, was aus deinem Brunnen quillt. Und das wenn wir da diese Dinge woanders suchen, wenn wir das woanders tun, dann haben wir keinen Durst mehr, wenn wir nach Hause kommen. Und es geht hier, wie gesagt, auch dann in den Bereich der Sexualität, Brüder. Wenn wir unsere Durst auch nach körperlicher Intimität und Vereinigung darin ausleben, dass wir ins Internet gehen, uns eine fremde Frau suchen, an ihrem Busen taumeln, dann haben wir keinen Durst mehr, wenn wir mit unserer Frau zusammen sind. Aber weil wir nicht fähig und bereit sind, mit unserem Durst, sag ich mal, weil unser Durst nicht durch den Herrn zuallererst gestillt ist, sind wir so getrieben von unserem Durst nach Sex, dass wir nicht warten können auf unsere Frauen. Dass wir nicht, und das ist das Wunderbare, so hat Gott sich das nämlich gedacht, dass wir beide Quellen sind, wo wir gegenseitig voneinander trinken. Das ist das Konzept Gottes, der Liebe. Und das ist wirklich eine erfüllte, wunderbare Ehe, wo wir beide erfüllt sind von der Liebe Gottes und einander beschenken. manchmal ist es vielleicht, dass ich ein bisschen trockener bin. Dann kann meine Frau mich beschenken und mich dazu anreizen, zu ermutigen dahin, dass ich wieder gefüllt werde von der Liebe Gottes. Oder manchmal ist es andersrum. Aber letztendlich ist das Konzept Gottes, dass wir Quelle, dass in uns eine Quelle lebendigen Wassers ist, durch das wir den anderen den Durst stillen können. Also die Quelle deiner Frau, die Quelle deines Mannes, sie soll sich nicht woanders verströmen, sie soll sich in deinem Leben verströmen. Du sollst deinen Durst bei ihr stillen oder bei ihm. Dir allein sollen sie gehören, doch keinem Fremden neben dir. Ich nenne das mal eine gesunde Eifersucht, eine gesunde Prioritätensetzung. Das ist mein Mann und kein anderer neben ihm. Dies ist meine Frau, keine andere neben ihr. So wie Gott sagt, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Deine Quelle sei gesegnet. Erfreue dich an der Frau deiner Jugend. Segne deine Frau. Segne deinen Mann. Mach das ganz aktiv. Sie soll gesegnet sein. Wisst ihr, und wir sind Gesegnete. Jeder Einzelne, da gibt es keinen unter uns, der nicht ein Segen für jemand anders sein kann. Durch Gottes Güte, wenn da seine Liebe sich in dein Herz ergießt, dann fließt seine Liebe durch dich hindurch zu jemand anders. Egal, wo du herkommst. Egal, ob du stark bist oder schwach. Ob du reich bist oder arm. Ob du krank bist oder gesund. Ob du vollkommen unversehrt bist oder behindert bist. Es ist völlig egal. Wenn dein Herz mit der Liebe Gottes erfüllt ist, dann strömt aus dir eine Quelle, durch die andere gesegnet werden können. Deine Quelle sei gesegnet. Und wenn Gott es so eingerichtet hat, dass du verheiratet bist, dann will Gott deinen Ehepartner zum Segen machen für dich. Und dann kannst du dich erfreuen an der Frau deiner Jugend. Erfreue dich an ihr. Es gibt so viele Dinge, an denen du dich freuen kannst. Und manchmal sind unsere Augen so blind dafür. Lass dir von Gott die Augen öffnen über die Schönheit deiner Frau. Über die Schönheit oder das Wunderbare, das Gute an deinem Mann. Lass dir neu die Augen öffnen dafür. Es geht um Erneuerung, immer und immer wieder. Diese Quelle, die soll gesegnet sein, die soll gereinigt sein, Geschwister. Es geht auch um Reinigung, um Buße. Ne? Ein reines Herz, davon haben wir gesprochen. Und dann gesegnet und dann fließt sie. Bete dafür, dass dein Ehepartner mit dem Heiligen Geist erfüllt ist. Bete dafür, dass diese Quelle fließt aus dem Herzen deines Ehepartners. Erfreue dich an ihr. Die liebliche Hirschkuh und anmutige Gemse, ihre Brüste sollen dich berauschen jederzeit. In ihrer Liebe sollst du taumeln, immer da. Erfreue dich auch an ihrem Körper. Gott hat sie gut gemacht. Gott hat ihn gut gemacht. Durch Jesu Blut sind wir gereinigt füreinander und können ein Segen sein. Wir können zu einer Quelle für den anderen werden. Lass uns auch darum ringen, dass wir das einander geben können. Diese Ekstase der Liebe miteinander zu genießen, das hat Gott geschaffen. Er freut sich daran. dieses wunderbare Glück, diese Beglückung, eins zu sein in der Liebe. Und da, wie gesagt, da geht es nicht nur um das Miteinander schlafen. Es ist, gehört alles zusammen. Es ist ein Gesamtkonzept. Die eins zu sein. Seele, Geist, Seele und Leib. Die beiden sollen eins sein, sagt Gott. Warum? Weil das letztendlich das Ziel, die Erfüllung dessen ist, was die Ehe eigentlich, worauf die Ehe hinweist, nämlich unsere Vereinigung mit dem Herrn. Freut ihr euch da drauf? Unsere Vereinigung mit dem Herrn. Die Bibel spricht von der Hochzeit des Lammes. Da kannst du jeden Orgasmus vergessen gegenüber. Es gibt nichts Herrliches, nichts Wunderbares. Und das ist ein Bild, ein Gleichnis, ein Symbol dafür. Versteht ihr das, Geschwister? Aber er hat es uns gegeben, damit wir dieses kostbare Geschenk in der Ordnung Gottes, in der wunderbaren Schöpfungsordnung Gottes ausleben, nämlich in diesem Gesamtkonzept der Liebe, diese vorbehaltlose Annahme, die Gott uns erwiesen hat durch sein Opfer am Kreuz. Es ist teuer erkauft. Diese vorbehaltlose Annahme ist teuer erkauft mit seinem Blut. Und er möchte, dass diese Liebe unser Herz erfüllt, die Agape. Und alle unsere Lebensbereiche umfasst. Geist, Seele und Leib, alles zusammen hat Gott geschaffen. Und alles zusammen hat er erlöst. Und will, dass all das ihn ehrt, ihn verherrlicht. Dass diese Liebe uns erfüllt und durch uns hindurchgeht in alle Lebensbereiche hinein. Lass uns beten. Herr, wir sind dir dankbar für das Geschenk der Ehe. Wir sind dir dankbar für die Liebe, die wir als Ehepartner miteinander teilen können, diese Intimität. Und dazu hast du uns geschaffen. Du hast gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist, sondern ja, du willst jedem Menschen einen Partner geben, einen Ehepartner, in dem er diese Liebe ausleben kann, in dieser Art und Weise. Herr, ich bete für alle meine Geschwister hier, für uns alle. Ich bete für diejenigen, die keinen Ehepartner haben, dass du Gnade schenken mögest, Herr, sie zusammenzufügen mit einem Ehepartner nach deinem Wohlgefallen. Zu deiner Zeit, auf deine Art und Weise, leite unsere Geschwister darin, nicht sich abbringen zu lassen davon, dir gehorsam zu sein, auf dich zu warten, deine Wege zu gehen darin, in der Suche auch nach einem Partner, jemanden, der dich auch liebt und dir nachfolgt. Jesus, aber auch geduldig zu sein und zu warten, bis die Zeit reif ist. Und ja, in diesem Verlangen wirklich einzutauchen in deine Liebe und zu erleben, wie du den Durst stillst, dieses tiefe Verlangen, was wir alle haben, nach Liebe. Wo du uns hilfst, auch Zeiten auszuhalten, wo wir keine menschliche Liebe in dieser Form erleben, erfahren. Segne du jeden Einzelnen hier unter uns, der verheiratet ist, Herr. Wir beten, dass du ja uns zu so einer Quelle machst für den anderen. Wo wir dem anderen dienen können, wo wir dem anderen ja diese Liebe zuteil werden lassen, von der wir geredet haben, Herr, die du bist. Wo wir aber auch diese Liebe empfangen und annehmen von dem, den du uns an die Seite gestellt hast, Herr. Wir beten für alle die einen großen ja, große Last darin haben, dass ihr Ehepartner ja dir nicht gehört. Wir beten, dass du da, wo so schmerzhaft erlebt wird immer wieder, dass keine geistliche Einheit da ist. Ja, wir beten, dass du dich erbarmst und diese Ehepartner ja sich bekehren, dass sie dich kennenlernen und zum Glauben kommen, Herr. Wir beten, dass du unsere Ehen erneuerst, Herr, dass wir neu begreifen, dass wir geschaffen sind dafür, einander zu lieben und durch diese Liebe Zeugnis zu geben von deiner Liebe in unserem Leben. So fülle du uns mit deiner Liebe, fülle du uns mit deinem Wasser, fülle du uns mit deinem Geist, sodass wir ja Erneuerung, Erfrischung in unserer Liebesbeziehung zu unserem Ehepartner erleben, erfahren. Danke, Herr, dass du unser Gebet erhörst. Amen.